Selma Lagerlöf erzählt von Nils Holgerssons wundersamer Reise mit den Wildgänsen. Die nächste Geschichte, das gewürfelte Tuch. Dem Jungen war es so schwindelig, dass er lange nicht wusste, wie ihm war. Die Luft sauste und pfiff ihm entgegen, die Flügel bewegten sich und es brauste in den Federn wie ein wahrer Sturm. 13 Gänse flogen um ihn herum, und alle schlugen sie mit den Flügeln und schnatterten. Es flimmerte ihm vor den Augen, und es sauste ihm in den Ohren. Er wusste nicht, ob sie hoch oder niedrig flogen, oder wohin es mit ihnen ging. Endlich kam er so weit zu sich, dass er begriff, er müsse sich darüber klar werden, wohin die Gänse mit ihm flogen. Aber das war nicht so leicht. Denn er wusste nicht, woher er den Mut nehmen sollte, hinabzusehen. Er war fest überzeugt, dass ihn schwindeln würde, wenn er das versuchte. Die wilden Gänse flogen nicht sehr hoch, da der neue Reisekamerad nicht in der allerdünnsten Luft atmen konnte. Um seinetwillen flogen sie auch ein wenig langsamer als sonst. Schließlich zwang sich der Junge doch, einen Blick auf die Erde hinabzuwerfen. Und es schien ihm, als liege unter ihm ein großes Tuch ausgebreitet, das in eine unglaubliche Menge kleiner und großer Würfel eingeteilt war. »Wo in aller Welt bin ich nur hingekommen?« dachte er. Er sah nichts anderes als Würfel an Würfel. Einige waren schief und einige waren länglich, aber überall war da Ecken und gerade Seiten, nichts war rund und nichts war gekrümmt. »Was ist das doch für ein großes gewürfeltes Tuch, das ich da unten sehe?« sagte der Knabe zu sich selbst, ohne eine Antwort von irgendjemand zu erwarten. Aber die wilden Gänse, die rings um ihn herflogen, riefen sogleich »Äcker und Wiesen, Äcker und Wiesen!« Da begriff er, dass das große, gewürfelte Tuch das flache, schonensche Land war, über das er hinflog. Und es ward ihm nach und nach klar, woher es so vielfarbig und gewürfelt aussah. Die hellgrünen Würfel erkannte er zuerst. Das waren die Roggenfelder, die im Herbst besät waren und sich grün unterm Schnee gehalten hatten. Die gelblich-grauen Würfel waren Stubbelfelder, auf denen im letzten Sommer Korn gewachsen war. Die bräunlichen waren Kleewiesen und die schwarzen waren leere Rübenäcker oder ungepflügte Brachfelder. Die braunen Würfel mit den gelben Rändern waren wohl Buchenwälder, in denen sind die großen Bäume, die mitten im Wald stehen, im Winter kahl, die kleinen Buchen aber, die am Waldrand wachsen, behalten die trockenen gelben Blätter bis ganz in den Frühling hinein. Da waren auch dunkle Würfel mit Grau in der Mitte. Und das waren die großen zusammengebauten Gehöfte mit den dunklen Strohdächern und den gepflasterten Höfen. Und dann waren da Würfel, die in der Mitte grün schimmerten, und eine Kante von Braun hatten. Das waren die Gärten, in denen die Rasenplätze schon zu grünen anfingen, obwohl die Büsche und die Bäume rings um sie herum noch mit der kahlen braunen Rinde dastanden. Der Junge konnte sich eines Lachens nicht enthalten, als er sah, wie gewürfelt das alles war. Aber als die wilden Gänse hörten, dass er lachte, riefen sie gleichsam tadelnd, »Fruchtbares, gutes Land! Fruchtbares, gutes Land!« Der Junge war wieder ernsthaft geworden. »Dass du lachen kannst«, dachte er, »du, dem das Allerschrecklichste widerfahren ist, was einem Mensch widerfahren kann.« Und er hielt sich eine Weile ernsthaft. Aber bald musste er doch wieder lachen. Allmählich, als er sich an den Sitz und die Fahrt gewöhnt hatte, so dass er an etwas anderes denken konnte als daran, wie er sich auf dem Rücken des Gänserichs festhalten sollte, da fiel ihm auf, wie voll die Luft von Vogelscharen waren, die alle nordwärts flogen. Und da war ein Schreien und ein Rufen von einem Schwarm zum anderen. »Also ihr seid heute auch übers Wasser gekommen«, riefen einige. »Ja, das sind wir«, antworteten die Gänse. »Wie denkt ihr, dass es mit dem Frühling steht?« »Nicht ein Blatt an den Bäumen und kaltes Wasser in den Seen«, so lautete die Antwort. Wenn die Gänse über einen Ort dahin flogen, wo zahmes Federvieh draußen war, da riefen sie, »Wie heißt der Hof? Wie heißt der Hof?« Und der Hahn machte einen langen Hals und antwortete, »Der Hof heißt Kleinhof, heut wie vorm Jahr, heut wie vorm Jahr.« Die meisten Häuser hatten ja ihre Namen nach den Besitzer, wie das in schonen Sitte und Gebrauch ist. Aber statt zu antworten, dass es Per Matzens oder Ola Bossons Haus sei, gaben ihnen die Hühner andere Namen, die sie passend fanden. Hähne, die auf ärmliche Anwesen der Häuslereien gehörten, die riefen, »Dieser Hof heißt Gutzlos!« Und andere, die zu den allerärmsten Hütten gehören, riefen sie, »Dieses Haus heißt Kauerwenig, Kauerwenig, Kauerwenig!« Die großen, wohlhabenden Bauernhöfe bekamen seinen Namen von den Hühnern wie Glücksfeld, Eierberg und Geldheim. Aber die Hähne auf den Rittergütern waren viel zu hochmütig, um sich etwas Amüsantes auszudenken. Einer von ihnen krähte und schrie mit einer Kraft, als wolle er, dass man ihn bis zur Sonne hinaufhören sollte. »Dies ist das Rittergut Stübig, heut wie vom Jahr, heut wie vom Jahr.« Und ein wenig weiter hinten stand einer und rief, »Dies ist Swanholm, das muss doch Gott und alle Welt wissen.« Der Junge beobachtete, dass die Gänse nicht geradeaus flogen. Sie schwebten hierhin und dorthin über die ganze schonische Ebene, als freuten sie sich, wieder da zu sein, und hätten die größte Lust, jedes einzelne Gehöft zu besuchen. Sie kamen an eine Stelle, wo einige mächtige Gebäude mit hohen Schornsteinen und rings um sie herum eine Menge kleinerer Häuser lagen. »Das ist die Jodberger Zuckerfabrik«, riefen die Hähne, »das ist die Jodberger Zuckerfabrik.« Der Junge schrak zusammen, den Ort sollte er doch wohl kennen, der lag nicht weit von seinem Heim, und im letzten Jahr hatte er dort als Hirtenbube gedient. Aber es schien, als wenn nichts sich so recht gleich sah, wenn man es von oben betrachtete. Aber nein, das Gänsemädchen Aase und der kleine Mats, die im vorigen Jahr seine Kameraden waren. Der Junge hätte gerne gewusst, ob sie noch dort waren. Aber was würden sie wohl sagen, wenn sie ahnten, dass er hoch oben über ihren Kopf dahin flog? Dann verloren sie Jodberga aus den Augen und flogen auf Svedala und Skabarsjö und zurück über das Böringer Kloster und Heckeberga. Der Junge bekam an diesem einen Tag mehr von Schonen zu sehen, als während all der Jahre, die er gelebt hatte. Wenn die wilden Gänse zahme Gänse antrafen, amüsierten sie sich am allerbesten. Dann flogen sie ganz langsam und riefen hinab, »Jetzt geht's in die Berge, wollt ihr mit, wollt ihr mit?« Aber die zahmen Gänse antworteten, »Es ist noch Winter, ihr seid zu früh, kehrt um, kehrt um.« Die wilden Gänse flogen tiefer hinab, so dass man sie besser hören konnte und riefen, »Komm mit, dann wollen wir euch fliegen und schwimmen lehren.« Dann wurden die zahmen Gänse böse und antworteten nicht mehr mit einem einzigen Gack. Aber die wilden Gänse flogen noch tiefer hinab, so dass sie fast den Boden streiften, und dann stiegen sie wieder langsam, als seien sie sehr bange geworden. »Uah, uah«, riefen sie, »das waren gar keine Gänse, das waren nur Schafe, das waren nur Schafe.« Die Gänse auf den Feldern gerieten außer sich und schrien, »Möchtet ihr doch alle erschossen werden, alle miteinander, alle miteinander!« Wenn der Junge alle diese Scherze hörte, da lachte er. Aber dann musste er daran denken, welch ein Unglück er über sich selbst gebracht hatte. Und dann weinte er. Aber nach einer Weile lachte er wieder. Nie zuvor hatte er sich mit einer solchen Geschwindigkeit vorwärts bewegt und hatte doch immer so gerne schnell und wild reiten mögen. Und er hatte natürlich nie gedacht, dass es da oben in der Luft so frisch sein konnte, wie es war. Und dass ein so herrlicher Geruch von fetter Erde und Harz vom Erdboden aufstieg. Und er hatte auch gar nicht darüber nachgedacht, wie es wohl sein müsste, wenn man sich so hoch oben in der Luft bewegte. Aber es war, als flöge man fort von allem Leid und allen Sorgen und Verdrießlichkeiten, die man sich nur denken konnte.